Gott schlägt mich. Er verfolgt mich. Seine Hand lastet schwer auf mir. Liebe Gemeinde, spricht man so von Gott? Sagt man so etwas über Gott? Gott schlägt mich? Was sagt das über mein Verhältnis zu Gott aus? Ist das eine Bankrotterklärung in das Vertrauensverhältnis zu Gott? Gott ist doch auf unserer Seite. Er liebt uns bedingungslos. Schlägt Gott Menschen? Erhebt Gott seine Hand gegen Menschen? Und das dann vielleicht sogar ohne ersichtlichen Grund? Das ist doch ein altes Gottesbild, der strafende, der gewalttätige Gott. Zum Glück haben wir den lange hinter uns gelassen. Wie will man auch so einem Gott vertrauen, der gewalttätig ist und Menschen ohne Grund schlägt? Und wenn dann jemand so etwas sagt, Gottes Hand liegt schwer auf mir, regt sich da nicht das Bedürfnis, sofort dagegen zu halten? Nein, so ist Gott nicht. Gott ist an deiner Seite, er trägt dich durch das Leid, du wirst schon sehen. Nein, Gott ist nicht schrecklich, Gott ist nicht beängstigend, Gott ist Liebe. Und was ist, wenn ein Mensch trotz allem genau das erlebt? Gott schlägt mich, Gott ist gegen mich. Ach, was sag ich, er ist schrecklich und grausam zu mir. Ist das dann ein Irrtum? Ist das falsch, von Gott so zu reden? Ist das Unglaube? Aber wenn ein Mensch doch genau das erlebt. Ich möchte das niemandem ausreden. Ich glaube, das würde nicht helfen. Im Gegenteil. Und dann kann es genau sein, dass das nicht geht, was wir gerade gesungen haben. Zum Vater kommen. Sich vertrauensvoll an Gott wenden. Jetzt gerade ist das Vertrauen ja zerstört. Vielleicht geht genau das auch mal nicht. Und vielleicht auch noch eine ganze Zeit nicht. Aber vielleicht kann dieser Gottesdienst dazu dienen, ganz zaghaft wieder Vertrauen zu wagen. Vielleicht. Vielleicht ist das aber auch noch viel zu früh und zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt nicht dran und zu viel verlangt. Hält unser Glaube das aus? Kann er auch mit zerstörtem Vertrauen umgehen? Gibt es einen Glauben, der so groß ist, dass auch das darin aufgehoben ist? Dass Menschen, die so fühlen, die genau das erleben, das auch fühlen, denken und äußern dürfen? Hält unser Glaube das aus? Einfach, weil es diese Seite Gottes ja auch gibt. Die Menschen der Bibel jedenfalls kannten diese schreckliche Seite Gottes. Sie haben damit gerungen. Sie haben sich darüber den Kopf zerbrochen. Und sie haben dem ein ganzes Buch gewidmet, ein langes Buch, das Buch Hiob. Ein tiefgründiges, poetisches Buch, philosophisch und sehr, sehr bodenständig. Ich lese einige Verse aus diesem Buch. Hiob 19, die Verse 19 bis 27. Alle meine Gefährten verabscheuen mich, die ich liebe, lehnen sich gegen mich auf. An Haut und Fleisch klebt mein Gebein und nur die Haut an meinen Zähnen blieb. Erbarmt, erbarmt euch meiner, ihr meine Freunde, denn Gottes Hand hat mich getroffen. Warum verfolgt ihr mich wie Gott? Warum werdet ihr an meinem Fleisch nicht satt? Würden doch meine Worte geschrieben, würden sie doch in ein Buch geritzt, mit eisernem Griffel und mit Blei für immer gehauen in den Fels. Doch ich weiß, mein Erlöser lebt, als Letzter erhebt er sich über den Staub. Ohne meine Haut, die so zerfetzt, und ohne mein Fleisch werde ich Gott schauen. Ihn selber werde ich dann für mich schauen. Meine Augen werden ihn sehen, nicht mehr fremd. Meine Nieren verzehren sich in meinem Innern. Dieses Buch Hiob ist ein ganz großartiges Werk, sehr vielschichtig, sehr feinsinnig. Hiob ist ein weitestgehend poetisches Buch aus der spätesten Zeit des Alten Testaments, irgendwann so zwischen 500 und 200 vor Christus. Das ist so die Zeit, in der das griechische Reich sich immer mehr ausgebreitet hat, auch im Vorderen Orient. Das ist die Zeit, wo viele bedeutende griechische Werke auch zur gleichen Zeit entstanden sind. Sehr feinsinnig und seelsorgerlich nimmt sich dieses Buch der Situation von Menschen an, die unter schwerem Unrecht und Unheil leiden. Man muss Geduld mitbringen, wenn man sich mit diesem Buch auseinandersetzt. Dieses Buch ist kein seelsorgerliches Fastfood. Zu Beginn ist es noch recht kurzweilig geschrieben, da ist was los. Wer erstmal anfängt, das Buch Hiob zu lesen, dem kommt es vielleicht auch ganz bekannt vor. Da ist ein frommer, zufriedener, wohlständiger Mann, reich gesegnet, so wie es ihn eigentlich nur im Buch gibt. Und dann heißt es, die Gottessöhne kommen zusammen und unter ihnen auch der Satan. Und Gott trifft mit dem Satan eine Vereinbarung. Man muss sagen, sie machen eine Wette. Der Satan sagt, wenn ich dem Hiob seinen Reichtum nehme, ja, dann wird er bestimmt nicht mehr so fromm und rechtschaffen sein wie vorher. Sollen wir wetten? Und Gott sagt, okay. Der Satan nimmt Hiob seinen Besitz, er nimmt ihm sein Haus, er nimmt ihm seine Kinder und schließlich auch seine Gesundheit. Und das alles Schlag auf Schlag, so wie es das eigentlich nur in einem Buch gibt. Und Hiob bleibt stark. Er sündigt nicht, auch so, wie es das eigentlich nur in einem Buch gibt. Soweit ist das Buch Hiob noch relativ gut bekannt. Einige von Ihnen werden das so kennen. Wenn ich jetzt sage, dass das Buch Hiob 42 Kapitel hat, dann könnt ihr jetzt mal überlegen und schätzen, wo befinden wir uns jetzt an dieser Stelle im Buch? Ja, ist ja schon eine ganze Menge von der Geschichte erzählt worden. Ja, sind wir also schon fast am Ende, irgendwo bei Kapitel 39, 40? Oder ist das vielleicht die Mitte? Es muss ja auch noch ein bisschen was kommen, ja, irgendwo 20er. Nein, diese Erzählung umfasst ganze zwei Kapitel im Buch, anderthalb Seiten. Das, was jetzt folgt, sind fast 30 Seiten seelsorgerliches Slowfood. Freunde besuchen Hiob, sie schweigen mit ihm und das tut ihm gut. Und dann ergreift Hiob das Wort. Er wirft seinen Freunden seine Klagen vor die Füße. Gott schlägt ihn. Schreckliches Unheil ist ihm widerfahren. Er muss das alles endlich mal loswerden. Und die Freunde reagieren darauf. Mal seelsorgerlich feinfühlig, meistens aber eher grobmotorisch. 35 Kapitel lang folgen wir in dem Buch diesem Gespräch zwischen Hiob und seinen Freunden. Poesie, seelsorgerliches Slowfood. Manchmal feinsinnig, manchmal aber auch ganz grobschlächtig, oft wütend, aggressiv, konfrontativ, resigniert und dann auch mal mitfühlend. Und schließlich kommt es in dem Buch zur Begegnung zwischen Hiob und Gott. Eine Offenbarung. Hiob begegnet Gott persönlich. Diese Begegnung wird im Buch mit Spannung erwartet. Kommt es überhaupt dazu, dass Gott und Hiob sich noch begegnen werden? Was wird Gott wohl mit Hiob anstellen, fragt man sich, wenn man das Buch liest. Denn das ist ja schon ein starkes Stück, was Hiob hier Gott an den Kopf wirft. Er bezichtigt ihn des Unrechts. Er nennt Gott ausdrücklich einen Tyrann. Und er unterstellt Gott, dass Gott sich daran freut, unschuldigen Menschen alles zu nehmen, was sie haben. Willkürlich lässt Gott seinen tödlichen Zorn spüren. Die Verse, die ich jetzt gerade vorgelesen habe, die sind kein Ausrutscher. Die treffen den Ton des Buches. Gott schlägt mich. Er verfolgt mich. Seine Hand hat mich getroffen. Meine Freunde, erbarmt ihr euch doch wenigstens und verfolgt mich nicht. Es ist doch schon genug, dass Gott mir so übel mitspielt. Hier möchte ich unbedingt genau hinschauen. Ist es denn wirklich Gott, der Hiob verfolgt? Hat nicht der Satan Hiob alles genommen? Die haben doch miteinander diese Wette gemacht. Der Satan sagt, ich nehme ihm alles und wir schauen dann mal, ob er dann noch so fromm ist wie vorher. Und Gott sagt einfach nur, ja, okay. Er lässt das zu. Und so sortiere ich das auch gerne. Gott lässt das Böse zu. Es geschieht und Gott lässt es zu. Aber Gott ist doch nicht der Urheber des Bösen, oder? Das kann ja gar nicht sein, denn Gott ist ja gut. Gott ist ja die Liebe. Ich merke, da schleicht sich bei mir so ganz heimlich so ein Bild von einem ganz schwachen Gott ein. Ein tüdeliger alter Greis. Er ist zwar König, aber er weiß nicht, was in seinem Königreich eigentlich vor sich geht. Sein Hofstaat hat längst das Sagen, hinter Gottes Rücken führen sie die Geschäfte. Und zum Hofstaat gehört eben auch der Satan, der Feind, der Gegenspieler, der Bösewicht. Man kennt ihn aus historischen Romanen und aus Märchen, der Bösewicht, der hinter dem Rücken des Königs Intrigen spinnt. Und der König, der bekommt es nicht mit. Oder der bekommt es zwar mit, aber er lässt ihn gewähren, weil ihm die Kraft fehlt, dem noch etwas entgegenzusetzen. Ich merke, dieses Bild schleicht sich bei mir ganz leicht ein. Gott lässt das Böse irgendwie zu. Aber ich will ihn nicht dafür verantwortlich machen. Das will ich nicht. Verantwortlich dafür ist also wer? Der Satan? Gott kann ich das doch nicht zurechnen. Er lässt es ja nur zu. Er ist nicht zurechnungsfähig. So redet die Bibel nicht von Gott und dem Satan. So redet sie nicht von Gott und dem Satan. In der Bibel hat der Satan wesentlich weniger Einfluss und Macht. Und Gott trägt die volle Verantwortung. Zuerst muss man einmal sagen, der Satan kommt überhaupt in der Bibel nur sehr, 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 sehr wenig vor. Er wird kaum genannt. Ich habe das jetzt mal im Alten Testament geguckt, das ist von der Bibel etwa 3/4. Und in diesem dicken Stück, 3/4 von der Bibel, taucht der Satan 3-mal auf. Und Hiob ist eine von den Stellen, schon die prominenteste Stelle überhaupt. Und da auch nur in den ersten kurzen Kapiteln. Am Ende taucht er gar nicht mehr auf, keine Rede mehr von. Da ist der Satan einer der Söhne Gottes. Man könnte sagen, er gehört zu Gottes Hofstaat, ein Berater, ein Beamter vielleicht. Vielleicht auch nicht der beste und freundlichste Berater, aber eben auch nicht mehr als das. Die Verantwortung für das, was geschieht, trägt in der Bibel alleine Gott. Daran lässt die Bibel keinen Zweifel. Gerade vor einem Monat hat Martin Seidlitz hier über die Versuchung Christi gepredigt. Auch da tritt der Satan auf. Er stellt Christus auf die Probe, ganz im Sinne des Hiob-Buchs. Und auch da, das hat Martin sehr deutlich herausgearbeitet, der Satan kann Christus nur versuchen, weil der Heilige Geist Christus zu ihm führt. Die Verantwortung für dieses Geschehen liegt bei Gott. Wer den Satan zu einem Gegner Gottes macht, der tut ihm viel zu viel Ehre an. So spricht die Bibel nicht vom Satan. Exkurs Satan beendet. Warum habe ich das jetzt so ausführlich erzählt? Warum war mir dieser Exkurs sich so wichtig? Das hat einen seelsorgerlichen Grund. Wer nämlich Unrecht erfährt, wer leidet, in dem regen sich Gefühle. Das haben wir hier gerade bei Maja ja schon gemerkt. Ja? Da ist Wut, da ist Ärger, da entsteht Misstrauen. Da fühlen sich Menschen einsam oder hilflos. Wir bewerten solche Gefühle ganz schnell negativ. Das fühlt sich nicht so gut an. Diese Gefühle, die sollen lieber nicht da sein. Natürlich, ich bin viel lieber fröhlich, würde lieber Geburtstag feiern. Hoffnungsvoll wäre ich gern, zuversichtlich, gut gelaunt. Und wir wollen solche Gefühle natürlich auch nicht nach außen tragen, nicht die anderen Leute auch noch damit reinziehen und runterziehen, nicht sie damit belästigen. Aber diese Gefühle sind da. Und wer solche Gefühle unterdrückt, der tut sich damit überhaupt keinen Gefallen. Denn das sind gute Gefühle. Auch die Wut, auch der Ärger, das sind gute Gefühle, die brauchen wir. Gefühle sind unsere Freunde. Jetzt können sich solche Gefühle gegen Menschen richten, wenn es Menschen sind, die uns im Stich lassen, die uns ungerecht mitspielen, die uns enttäuschen, dann ärgern wir uns über Menschen. Diese Gefühle können sich aber auch gegen Gott richten. Dann nämlich, wenn das Unglück überhand nimmt, wenn es mehr und mehr in unserem Leben um sich greift und vor allem dann, wenn es keinen Menschen gibt, den wir für etwas verantwortlich machen können. Aber auch dann, wenn eigentlich so auf der Hand liegt, das hätte Gott doch mal verhindern können. Dem hätte er doch mal einen Riegel vorschieben können. Davor hätte er mich bewahren können. Dann spüren wir, Gott ist ungerecht. Wir fühlen das. Und dann ist das egal, ob das jetzt theologisch korrekt durchdacht ist. Wir fühlen das. Und das muss irgendwo hin. Um dann jetzt am Bild von dem guten Gott festzuhalten, könnte man sagen, ja, der Teufel war's. Ja? Auf Gott lasse ich mir nichts kommen, der kann da nichts für, der Teufel war's. Ich behaupte, und es kann sein, dass das auch ärgert, aber ich behaupte es trotzdem, diese Wut richtet sich wirklich gegen Gott und da gehört sie auch hin. Er hat das Leid doch zugelassen. Er hat mich doch im Stich gelassen in dieser Situation. Der ist doch der König, er ist doch nicht irgendein tüdeliger Tattergreis mit Krone auf dem Kopf, dem fast das Zepter aus der Hand fällt. Er weiß doch, was in seinem Königreich vor sich geht. Er trägt die volle Verantwortung dafür. Und das will er auch. So ernst müssen wir ihn nehmen. Hiob nimmt kein Blatt vor den Mund. Gott ist verantwortlich. Den Satan erwähnt er mit keinem einzigen Wort, im ganzen Buch nicht. Er macht Gott allein dafür verantwortlich. Das ist keine leichte Kost. Das ist nicht so gut verdaulich. Aber ich denke, wenn Menschen das kennen und wissen, wovon Hiob redet, dann tut das auch gut, dass Hiob das mal so ausspricht. Jetzt wendet sich Hiob in seiner Not an seine Freunde. Gott ist ihm ja zum Feind geworden, jetzt will er wenigstens von seinen Freunden Zuspruch erhalten. Bitte, erbarmt euch über mich, meine Freunde, bitte, denn Gottes Hand hat mich schwer geschlagen. Bitte verfolgt mich nicht auch noch so, wie Gott mich verfolgt. Und dann machen es die Freunde eigentlich richtig, richtig gut. Sie setzen sich 7 Tage lang mit Hiob hin und schweigen. Ganz stark. 7 Tage schweigen. Das muss man erst mal aushalten. Das war alles, was sie ihrem Freund geben konnten. Und das ist nicht wenig. Das ist richtig viel. Das haben sie gut gemacht. Und dann kommt es leider so, wie es viel zu oft kommt. Die Not treibt einen Keil zwischen Hiob und seine Freunde. Sie reden miteinander, aber sie reden aneinander vorbei. Je länger sie miteinander reden, desto mehr entfremden sie sich voneinander. Was die Freunde sagen, das kränkt Hiob. Und was Hiob sagt, das verletzt die heiligen Gefühle der Freunde. Diese Erfahrung machen leider viel zu viele Menschen. Freunde ziehen sich in der Not zurück. Menschen können mit der Schwere der Traurigkeit nicht gut umgehen. Da hast du ja eigentlich ein Beispiel vorhin von gebracht. Als wir in Essen wohnten, hatten wir ein Ehepaar als Nachbarn. Die wohnten in dem Haus unter dem Dach und sie hatte Krebs. Und als ich sie mal besucht habe, da sagte mir dann ihr Mann, ihre Freunde haben sich von ihnen getrennt. Die haben gesagt, wir können mit diesem Leid, mit eurer Traurigkeit nicht umgehen. Und von da an haben sie sich nicht mehr getroffen. Ich war da im ersten Moment total entrüstet, als ich das gehört habe. Und so nach und nach, als es so sagte, merkte ich auch, ja, das ist aber auch nicht leicht. Menschen im Leid Freund zu sein, das braucht viel Einfühlungsvermögen. Das braucht eine ganze Menge Geduld. Und ich glaube auch, dass das richtig Mut braucht. Und die Freunde des Hiob haben einiges davon mitgebracht. Sie haben sich Zeit genommen. Und sie haben sich geduldig mit ihm auseinandergesetzt. Und trotzdem hat das nicht geklappt. Sie haben sich voneinander entfremdet. Schließlich hatten die Freunde nur noch fromme Ratschläge für Hiob. Und Ratschläge sind natürlich, ist bekannt, sind auch nur Schläge. Solche Tipps, die sind vielleicht ganz gut gemeint, aber wer eben meint, dass man mit einem Tipp die Not wenden könnte, der hat wahrscheinlich die Schwere der Not noch gar nicht wirklich wahrgenommen. Wer Menschen im Leid beistehen will, der braucht wirklich Geduld und es braucht Mut, das auszuhalten. Ja, und vielleicht braucht es auch eine ganze Menge miteinander gefühlte Wut auf Gott. Dem Menschen sein Leid und seine Wut zu glauben und sie mit ihm zu teilen. Dazu sind die Freunde des Hiob leider nicht bereit. Das treibt ein Keil zwischen Hiob und sie. Schließlich bleibt Hiob unverstanden und allein. Was bleibt ihm also jetzt? Niemand schenkt ihm Gehör, niemand glaubt ihm. Von niemandem fühlt er sich verstanden. Wenn meine Worte wenigstens aufgeschrieben werden könnten, sagt er. Wenn man sie doch in ein Buch schreiben würde. Oder noch besser, wenn man sie in Stein meißeln würde und dann mit Blei auffüllen. Vielleicht würden sie dann wenigstens der Nachwelt erhalten bleiben und in der Nachwelt könnten Menschen sie lesen und verstehen und glauben. Boah, wie viel Verzweiflung spricht aus diesen Worten. Hiob spürt seine Wut, seine Enttäuschung, seine Trauer und dann fasst er seine Resignation in dieses Bild. Und ich habe den Eindruck, genau das ist seine Stärke. Das kann er. Er ist mit seiner Seele in gutem Kontakt. Er lässt sie auch zu Wort kommen. Und so kommt Hiob dann an einen Punkt, wo sich auf einmal ganz unverhofft ein Funke Hoffnung regt. Als er seiner Wut und seiner Resignation eine Stimme gegeben hat, der hat das alles rausgelassen, da regt sich in ihm ein Funke Hoffnung. Ja, doch ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Meine Haut ist kaputt, kein Gramm Fleisch mehr auf den Knochen, aber doch, ich bin sicher, mein Erlöser lebt. Ich weiß nicht, wie soll man das erklären, dass sich das auf einmal in ihm regt. Das ist nicht logisch. Immer noch ist da etwas von dem Vertrauen. In seiner Einsamkeit hält Hiob an Gott fest. Das ist ihm tief eingepflanzt. Ich kann nicht sagen, warum. Vielleicht kann er das selber nicht sagen. Er vertraut einfach immer noch. Hiob flieht vor Gott und er flieht sich zu Gott. Er ruft Gott um Hilfe an, gegen Gott. Gott, verhilf mir zu meinem Recht, denn Gott ist ungerecht zu mir. Wie soll das gehen? Das ist nicht logisch. Aber das ist heilsam so. Hiob fasst seine Wut, seine Resignation in Worte, schonungslos ehrlich. Und als das alles dann endlich mal raus ist, da kann sich auch wieder Vertrauen in ihm regen. Das braucht Zeit. Dieses Buch ist seelsorgerliches Slowfood. Und auch mit diesen Worten sind wir erst in der Mitte des Buches. Da kommt noch ganz viel auf und ab. Ja doch, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Erlöser, das ist im Hebräischen ein rechtlicher Begriff. Der Erlöser ist der nächste Verwandte. Wenn ein Mensch nicht mehr für sein Recht eintreten kann, dann hat der nächste Verwandte den Auftrag, ihm Recht zu verschaffen. Und es ist gut, wenn man so jemanden hat. Wie gut, wenn man jemanden hat, der für das Recht eintritt, mir eine Stimme gibt, wenn ich keine Worte mehr habe. Und Hiob ruft Gott als Erlöser an. Gott soll gegen Gott für ihn eintreten. Er rechnet weiterhin mit Gott. Da gibt es diese schreckliche, unverständliche, verborgene Seite, die dunkle Seite Gottes. Den Schrecken hat Hiob erlebt. Aber es gibt auch die andere Seite, der Gute, der Rettende, der barmherzige Gott. Hiob hat ihnen in seinem ganzen Leben vertraut. In einer Zeit, die jetzt vielleicht ganz, ganz weit weg scheint, hat er ihm vertraut. Da kannte er ihn noch. Und dieses Vertrauen, das schlummert noch in Hiob. Doch, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Gott, tritt bitte für mein Recht ein. Leih mir deine Stimme, Gott, jetzt, wo mir die Worte fehlen. Und dann kommt es schließlich tatsächlich zur Begegnung zwischen Gott und Hiob. Am Ende des Buches erscheint Gott Hiob. Was wird Gott ihm jetzt sagen? Wird er jetzt wirklich als Erlöser dem Hiob Recht verschaffen? Kann Hiob das überhaupt jetzt noch erwarten? Oder muss sich Hiob nicht ganz andere Worte anhören nach allem, was er Gott an den Kopf geschmissen hat? Hat Hiob nicht jetzt erst recht alles Unheil dieser Welt verdient? Er sollte sich erst mal ganz warm anziehen. Gott begegnet Hiob tatsächlich in seiner furchteinflößenden Größe. Aus einem Wettersturm spricht er zu Hiob. Und dann konfrontiert Gott Hiob mit seiner Macht und Größe. Er erzählt von der Größe der Schöpfung und wie klein Hiob im Vergleich dazu ist. Und er sagt, wenn die Schöpfung so groß ist, wie viel größer ist, bin dann ich als Gott, als Schöpfer. Und dann fragt er ihn, und jetzt Hiob, willst du wirklich mit mir einen Rechtsstreit führen? Und Hiob verstummt. Er wird still. Da hat er nichts mehr zu sagen. Und ich glaube, dieser Moment lässt seine Seele heilen. Ich habe nicht den Eindruck, dass Hiob hier das Maul gestopft bekommt von Gott, sondern ich habe den Eindruck, hier kommt Hiob zur Ruhe. Denn Gott sagt auch, Hiob hat Recht geredet. Gott gibt Hiob Recht. Ausdrücklich sagt er das, Hiob hat Recht geredet. Und das nach allem, was Hiob Gott an den Kopf geworfen hat. Gott gibt Hiob Recht. Danach hat er sich so sehr gesehnt, dass jemand zuhört und ihm Recht gibt. Er hat Gott nicht losgelassen. Er hat mit ihm gerungen und gestritten. Er hat geschimpft, geklagt, ihn angeklagt. Er hat sich mal gefügt. Er hat Gott herausgefordert. Und schließlich hat er sich irgendwie auch einen Funken Vertrauen bewahrt. Und Hiob ist bei dem allen an Gott dran geblieben. Er hat sich festgebissen an Gott. Er hat sich an ihm abgearbeitet. Er hat Gott gegen Gott um Hilfe angefleht. Er soll für sein Recht eintreten. Und doch, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und genau das hat Hiob richtig gemacht, sagt Gott. Gott gibt ihm Recht, endlich. Und das tut so gut. Es sind jetzt nicht mehr ganz 2 Wochen bis Karfreitag. Ich finde diesen Feiertag ungeheuer wichtig. Vielleicht ist das der größte Feiertag, den wir als Christen und Christinnen haben. Ich finde, wir sollten den ganz bewusst erleben. Beim Kreuz zu verweilen und nicht immer gleich zur Auferstehung weiterzueilen. Auch wir kennen ja das Happy End, er ist auferstanden, sondern auch mal beim Kreuz stehen zu bleiben. Am Kreuz entdecke ich nämlich genau diese beiden Gesichter Gottes. Da ist dieser Schrecken. Mein Gott, warum hast du mich verlassen, ruft Jesus Christus. Wie kann das denn sein, dass Gott diesen Menschen verlässt, der so leidenschaftlich sein ganzes Leben für andere Menschen geopfert hat? Und dann lässt er ihn im Stich. Was ist das für ein Gott? Spürt ihr diese Wut und Hilflosigkeit, die die Freunde Jesu in diesem Moment gespürt haben? Halten wir diesen schrecklichen Moment doch mal aus und eilen nicht direkt bis zum Ostersonntag weiter. Und dann sehe ich gleichzeitig im gleichen Moment das Gesicht des Erlösers. Gottes Sohn ist bereit, sein Leben zu geben, damit Menschen Recht widerfährt. Damit das Leid von Menschen nicht ungesehen bleibt, damit sie eine Stimme bekommen. Amen.